Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Hallo, schön, dass ihr da seid bei Guerilla FM. Wie immer wird Guerilla FM präsentiert von der Guerilla Marketing Group hier in Berlin. www.guerilla.de. Guerilla natürlich mit Doppel-R, wie die echten Guerillas. Wir sind heute eine Männerrunde, denn außer unserem Dennis, der für den guten Ton sorgt, ist heute nur Anthony bei mir. Hallo Anthony.
Hallo. Hallo Andi.
Petra ist leider heute unverschiebbar verhindert, kann mal vorkommen, aber umso größer wird die Vorfreude, nächste Woche ist sie natürlich wieder da. Stimmt doch, Toni?
Ja, davon gehe ich mal aus, ja.
Gut, naja, dann können wir ja heute noch konkreter und schlagfertiger reden. Thema ist ja bei uns immer noch Internet. Wir waren neulich bei dem wichtigen Thema, hilf mir gerade aus, ist ja schon wieder eine Woche her.
Ja, wir haben über die Seitenstruktur begonnen zu sprechen.
Und ach richtig, das Kontaktformular, wie spreche ich an, welche Rückkanäle mache ich auf und sichere mir bei meinen Besuchern, ganz genau.
So, und ich will nochmal zusammenfassen, so dass jeder, der die letzte Woche gehört hat und vielleicht nicht mehr alles parat hat, sich nochmal erinnern kann. Die Hauptseite, auf der ich lande, die Homepage, wenn man die so nennen will, die erste Seite, die man sieht, die schreibt man zum Schluss meiner Meinung nach. Dann schreibt man zuallererst dann die Seite für aus Sicht der Person, darüber haben wir gesprochen, aus Sicht des Besuchers, was für ein Problem müsste der haben, dass er interessiert ist an den Lösungen, die ich anbiete. Dann eine Beschreibung, wie die Lösungen wirken, also die Resultatzusammenfassung dessen, was die Produkte oder Dienstleistungen für den Kunden entsprechend tun. Und dann die Beschreibung, darüber haben wir, glaube ich, gesprochen noch, über die Dienstleistungen und Produkte, das, was im Klassischen auf jeder Webseite zu finden ist, die Dienstleistungen oder Produkte anbietet, nämlich einfach eine Beschreibung der Produkte und Dienstleistungen.
Genau, also du hast Problem X, ich habe Lösung Y und meine Lösung Y funktioniert folgendermaßen.
Genau, im Detail dann die Beschreibung der Problemlösung, so wie man es eben üblicherweise kennt. Und dann auch aus dem Grund hört das an der Stelle natürlich nicht auf, sondern dann kommen meiner Meinung nach eben noch weitere Details. Das eine ist ja die Sicht aus Produktsicht und jetzt geht es darum, was haben eigentlich Kunden, die mit meinem Produkt oder meiner Dienstleistung zu tun haben, was haben die denn zu dem, was ich da gemacht habe, entweder zu sagen oder selbst wenn sie nichts sagen, was habe ich denn für die entsprechenden Unternehmen gemacht und das nenne ich immer eben Fallstudien, ja? Oder auf Neudeutsch Case Studies und Testimonials, also Referenzen von zufriedenen Kunden.
Naja, und wer dazu mehr wissen will, das hatten wir ja unter anderem auch in unserem ersten Theorieblock 6, Referenzen nutzen, abgearbeitet. Also hier geht es dann wieder um das Thema, okay, ich habe ein Problem, er sagt, er hat eine Lösung, er erklärt mir auch ein bisschen, wie die Lösung funktioniert. Und jetzt gilt es ja, für beide Seiten natürlich, Vertrauen zu schaffen, Vertrauen zu knüpfen, dass ich da richtig bin. Genau. Und dazu benutzen wir dann das Vehikel der Referenzen, das haben andere für Erfahrung mit uns gemacht, richtig?
Genau, das haben die für Erfahrung gemacht, das war deren Problemlage, so haben wir das umgesetzt, das sind die Resultate, die er bekommen hat. Also dass jemand, der, je nachdem was das ist, eben wenn das eine Therapie ist, eben eine bestimmte Diagnose hatte, wie dann damit umgegangen wurde und was die in dem Fall dann entsprechenden Resultate waren, die man ja genau wie bei anderen Sachen, bei Dienstleistungen nicht immer zwangsläufig versprechen kann, dass das jedes Mal so ist, aber es gibt jemanden, Gefühl, aha, das hat so lange gedauert, das war so oft, das sind die Resultate von dem Ausgangspunkt, wo es war und damit bekommt der andere natürlich dann Vertrauen in diesen Anbieter, weil er dann sagt, okay, ich weiß, dass der das gemacht hat und wenn wir überlegen, aus den Folgen, wo wir über Überzeugung gesprochen haben, da kann ich natürlich dann auch, je nachdem, wie lange ich am Markt bin, mit der Zeitdauer, die ich da bin, schon argumentieren, ja. Ich kann argumentieren mit der Anzahl der Kunden, oder Patienten, die ich hatte. Also das sind natürlich auch alles Indizien für ein erfolgreiches Unternehmen, wenn es auch nicht zwangsläufig so sein muss, aber es ist eben doch schon was, wenn man sagen kann, okay, wir haben 2000 Teilnehmer oder wir haben 10.000 Patienten oder, ja.
Oder wir haben das Produkt so und so oft verkauft.
Oder das Produkt wurde so und so oft verkauft.
Oder gar prämiert irgendwo unabhängig.
Testberichte. Ja, das sind ja alles nichts anderes als das, was wir auch in dem Überzeugungsbereich beschrieben hatten. Nichts anderes als externe Meinungen zu unserem Produkt und unserer Dienstleistung.
Gut, das heißt aber, dass wir uns heute auch nicht darüber unterhalten, wie man an diese Referenzen kommt, weil das hatten wir ja wirklich nachhaltig abgebacken. Wer da Interesse hat, einfach nochmal nachhören.
Genau.
Das heißt, wir sagen also, wir gehen jetzt davon aus, man hat diese Referenzen. Wie setze ich die jetzt richtig ein? Ich denke mir, da ist ja auch ein schmaler Grat zwischen, ich sage mal, Selbstbeweihräucherung, Fake und genau dem richtigen Maß. Worauf muss ich da achten? Das ist doch sicher ein heikles Thema, oder?
Naja, für mich ist das nicht, weil es ist relativ einfach. Es ist nur dann Selbstbeweihräucherung, wenn ich selber schreibe. Das tue ich aber nicht. Also, das schreibt ja im Normalfall der Kunde. Oder es ist eine Kundenbeschreibung, die sollte ja an den Fakten orientiert sein. Für mich ist es kein Fake, weil ich nichts hinschreibe, was nicht war. Aber das kommt sowieso irgendwann raus, also hilft das nichts. Insofern, ja, ich benutze nur Referenzen, die es wirklich gibt. Kann ich irgendwas erfinden? Und Kundenmeinungen sind eben keine Selbstbeweihräucherung. Wenn ich diese Kundenmeinung, wenn ich da sage, hier gibt es Zitate von Kunden und die gibt es wirklich und lasse die vom Kunden entsprechend schriftlich oder in welcher Form auch immer dann
abnicken,
ja, dann habe ich ja auch da eine Aussage und dann kann ich höchstens sagen, das sagen Kunden über uns und wenn das stimmt, dann stimmt das ja. Ja, also ich würde immer bei der Wahrheit bleiben und wenn ich keine habe, habe ich keine, dann kann ich eben auch keine hinschreiben. Dann muss ich diesen Bereich offen lassen, bis ich genug Kunden gesammelt habe. Das Einzige, was ich dann machen kann, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ist meine eigene Berufserfahrung aus Sicht meiner heutigen Tätigkeit aufgliedern und sagen, in der Vergangenheit habe ich mitgewirkt an folgenden Umsetzung von Projekten, Webseiten, die ich gemacht habe oder was auch immer, auch wenn das vielleicht noch nicht zum Tätigkeitsbereich gehört, in dem meine Firma heute ist. Also wenn ich neu anfange, habe ich vielleicht nichts, dann schreibe ich über meine vergangene Erfahrung, die dann aus Sicht der angebotenen Lösung dasteht. Aber besser ist natürlich, ich habe ein reales Kundenprojekt, was ich umgesetzt habe, ja.
Jetzt würdest du aber doch bei den Referenzen nicht so weit gehen, dass du jetzt eine Kontaktmöglichkeit schaffst, richtig? Also du sagst nicht, das war der und der Kunde, ruft den an, der bestätigt dir das, so wie wir es aus dem Arbeitssektor Zeugnisse und
naja,
so.
Naja, das gibt's beides, Andi. Also ich habe Fälle erlebt, wir haben ja auch Referenzen auf der Webseite und wir haben ja mit sehr vielen Kunden gearbeitet über all die Jahre. Insofern haben wir da eine ganze Menge, aber ich hatte auch schon Anfragen von Kunden, gerade erst in den letzten paar Wochen, wo jemand ganz konkret sagte, nennen mir mal bitte jemanden, der mit euch gearbeitet hat, dass ich den anrufen kann. Und dann habe ich aus der Branche, in der derjenige tätig ist, entsprechend zwei Referenzen oder drei herausgesucht und habe vorher mit dem, der mir da die Referenz ausstellte, auch gesprochen, dass der angerufen wird, damit er weiß, dass das passiert und der hat den dann auch angerufen und die haben miteinander gesprochen und ich weiß nicht worüber, sage ich jetzt mal. Ich gehe mal davon aus, dass positiv war, weil wir danach beauftragt worden sind. Aber unabhängig davon, auch das gibt es. Es ist aber nichts, was auf der Webseite zu suchen hat. Auch aus einem zweiten Grund, du möchtest auch nicht, dass dein Wettbewerber danach die Kontaktadressen hat und Ansprechpartner von deinen besten Kunden, weil die auf der Webseite stehen und die dann da anrufen kann und sagt, ja, hallo Herr Schmidt, Sie möchten doch bestimmt ein Wettbewerbsprodukt zu dem haben, was Sie bisher einsetzen. Also insofern, so weit würde ich nicht gehen, weil es ist ja keine schlechte Quelle von guten Kontakten, wenn ich die hätte. Ja.
Okay, und an welcher Stelle bauen wir diese Rubrik, nenne ich es mal, diesen Punkt, denn jetzt ein? Gibt es da irgendwas, irgendeine bestimmte Position, wo das zu stehen hätte?
Na, wenn wir über diese Reiter sprechen, dann gibt es für mich eben die Homepage, dann gibt es die, für wen das was ist, ja, also wer von dem profitieren kann, was wir machen, dann wie wir das für sie umsetzen, dann gibt es die Service und Produkte, dann gibt es für mich die Fallstudien und dann kommt der Bereich über uns, also das, wo normalerweise die Firmen oder die Anbieter oder der Selbstständige über sich selbst redet.
Jetzt hatten wir das über uns don't.
Ja,
ich bitte richtig verknüpfen.
Ja, nenn's wie es deiner Meinung nach Sinn macht.
Na gut, ist die über uns Klappe jetzt, ist das über uns jetzt ein Arbeitstitel oder?
Über uns ist der Arbeitstitel. Wie heißt denn bei dir?
Das sind wir.
Das sind wir, ja.
Ist das
das Team?
Ist das besser?
Ich glaube, wie so vieles, das ist, ja. Mir ging es ja, das über uns ist ja nicht schlimm als Arbeitstitel und auch nicht als Reiter schlimm, wenn es an der entsprechenden Stelle kommt.
Also die Position zählt natürlich auch.
Die Position ist für mich relevant. Wenn ich das andere, also immer unter der Logik folgend, das hängt ja immer davon ab, die Leute gucken da verschiedene Sachen an, ja, auf der Webseite. Aber wenn ich jetzt der Logik folge und sage, jemand besucht die Seite, sagt, ich will wissen, ob das was für mich ist, sieht sich in der Problembeschreibung wiedererkannt, liest die Möglichkeiten der Lösung, liest die konkreten Produkte, Dienstleistungspakete oder was immer da angeboten wird, liest vielleicht, wenn er das möchte, die Fallstudien dann will er spätestens natürlich wissen, wer ist denn das, der das da anbietet. Das ist ja nicht ein anonymes Ding, was da irgendwie www.weißichnicht.de heißt, sondern das ist ja konkret hoffentlich keine Briefkastenfirma, sondern konkret Menschen. Das ist eben ein Coach, ein Berater, ein Arzt, ein Heilpraktiker, ein Webdesigner oder eine größere Firma. Und all diese Dinge, die Hintergründe dazu, will ich natürlich dann auch wissen. In der Reihenfolge, wenn ich vorher mich wiedererkannt habe, dann interessiert mich natürlich schon, wer steckt denn dahinter? Und das ist auch was, wo es auch zwei Meinungen gibt der meisten Leute. Vor allen Dingen Ingenieure mögen eben nicht, dass sie selber da zu sehen sind. Ja? Also die meisten Leute sind dann eben so, ach nee, ich möchte aber kein Bild von mir und ich will aber nicht über mich da reden, weil dann sind sie plötzlich so scheu. Und ich glaube aber, dass das extrem wichtig ist, dass man schon was über sich sagen muss und dass man auch verstehen muss, was ist die Motivation, warum dieser Mensch morgens aufsteht und diese Firma betritt. Ja? Und deswegen muss da was Persönliches über die Personen, die handelnden Personen, die Aktiven stehen. Also wenn ich bei Lidl bin, dann würde ich gerne wissen, wer da eigentlich die Leute da im Hintergrund sind und nach welchen Prinzipien die arbeiten und warum die das machen. Ja?
Im Ernst? Für deine Filiale jetzt, oder?
Ja. Wenn ich, also Lidl, weiß ich nicht, ob Lidl da eine Webseite hat, wo die Filialen drauf sind, aber ich würde schon, also für mich ist das ein Teil davon, das hat damit zu tun auch wieder, du hast letztes Mal gesagt, oh, da gibt's ja ganz viele Blickwinkel, unter denen man bestimmte Informationen sich angucken kann, die mit der Prägung der Person zu tun hat. Und wenn ich in Seminaren Leute frage, also wenn da jetzt 50 oder 100 Leute sitzen und ich frage die, wer von ihnen sucht auf der Webseite im Bereich über uns nach Informationen zu den handelnden Personen, dann strecken circa 2/3 der Leute die Hand nach oben. Das heißt, 2/3 der Besucher einer Webseite wollen sich informieren, wer steckt dahinter. Wenn ich dann frage, wenn da nichts Persönliches zu finden ist oder gar nichts Konkretes zu diesem Unternehmen, was da was anbietet, wer von Ihnen klickt dann weiter? Dann klickt mindestens da 80-90% weg. Das sind die beziehungsorientierten Kunden. Beziehungsorientierte Kunden wollen nicht nur das Produkt wissen, die wollen auch wissen, wer ist dahinter. Und ich meine, das kann man sich ja auch vorstellen, Andi. Nehmen wir mal an, du willst ja jetzt irgendwas kaufen und du gehst meinetwegen ins Internet, weil du sagst, ich weiß ja, was das sein soll. Und jetzt guckst du dir verschiedene Webseiten an mit Angeboten von Firmen und dann sagst du, ja, ich kenne die aber nicht. Da ist es noch ein bisschen billiger, aber würde ich es da kaufen? Was machst du denn da? Da willst du so ein bisschen wissen, wer ist denn das? Und wenn da gar nichts steht, dann sagst du, bin mir nicht sicher. Deswegen funktioniert ja ein Markenname am Ende doch, wenn ich einen habe, ja. Der funktioniert ja. Wenn ich sage, ich bestelle auf der Canon-Webseite, dann werde ich wahrscheinlich keine gefälschte Canon-Kamera bekommen. Also hoffe ich, ja. Wenn ich bei Amazon bestelle, wahrscheinlich auch nicht. Wenn ich aber bei Foto und
24.de.com
oder so bestelle, wo ich gar nicht weiß, was das ist, und da steht gar nichts, und ich weiß nicht, wie groß ist die Firma. Ich meine, Webseite zu machen ist ja andererseits so schwer nun auch wieder nicht. Dann ist das vielleicht irgendwas ganz anderes. Und deswegen ist so wichtig, dass ich was über mich schreibe, auch wenn ich klein bin. Weil ich will schon wissen, wer das ist, mit dem ich da arbeite. Weil es geht am Ende ja doch auch um Vertrauen und Sympathie. Wenn ich die Frage habe, rufe ich da nur an, will ich mit dem zu tun haben oder nicht, dann muss der mir ja auch irgendwie liegen. Ja.
Ich finde das alles ja auch total prima. Habe es in der Praxis auch letzten Endes so gemacht. Was mir nur noch im Magen liegt, ich glaube, wir hatten es schon mal angesprochen und vielleicht erklärst du mir den Irrtum.
Ja, ich versuch's.
Vor 10 Jahren habe ich mal mit jemandem von einer nicht damals, aber heute relativ großen, bekannten Werbeagentur gesprochen. Da war ich in so einer Softwarefirma und die haben uns gesagt, als es auch darum ging, naja, hier und Team und Fotos, das brauchen wir nicht, weil Teamfotos, habe ich mir gemerkt, Teamfotos ist die Onanie kleiner Firmen. Ist da denn dann heute noch was dran?
Ja, also einmal ist das wie alles im Leben Geschmackssache, ja, ob ich jetzt sage, das ist vielleicht unter dem gleichen Aspekt zu sehen, dass die meisten kleinen Firmen ihr Logo überdimensional groß auf ihre Visitenkarten und Briefpapier drucken.
Ja.
Eine IBM hat ein relativ moderates Logo, eine Microsoft auch und Sony und so auch, wenn man von denen offiziell Briefe sieht. Während kleine Firmen ein Logo haben, was 5 bis 10 Mal so groß ist, das kommt vielleicht auch aus dieser unbewussten Situation, ich bin klein, dann mache ich das. Mir geht es auch nicht darum, ob ich da ein Teamfoto abbilde. Aber es gibt immer, egal wie groß die Firma ist, selbst wenn sie nur 20 Mitarbeiter hat, also das ist ja auch schon groß, aber selbst wenn ich 20 Mitarbeiter habe und sage, jetzt mache ich ein Teamfoto, kann ich machen, ja. Der Nachteil ist sicherlich dann zu sagen, naja, guck mal, die haben es nötig, die müssen all die Leute da hinstellen, diese haben jeden Azubi, der kommt jetzt mit aufs Bild, damit es irgendwie groß aussieht. Viel wichtiger wäre mir aber die handelnden Personen oder den Gründer oder Gründerin, dass ich die sehe. Und von denen will ich was wissen. Und da ist mir völlig egal, was eine große Werbeagentur sagt, weil ich mache das auf den Webseiten, die ich besuche. Wenn ich Berater oder andere Leute engagiere, mache ich das auch. Wenn ich jetzt einen Werbetexter suche, dann gucke ich mir das schon an und dann gucke ich nicht nur, ist die Webseite schön und die Texte toll, sondern ich will was über den Menschen wissen, der das macht. Vielleicht auch, weil ich eben so bin. Und bin ich nicht beziehungsorientiert, dann gucke ich mir eben diesen Bereich gar nicht an. Bin ich beziehungsorientiert, mache ich das. Und da geht es mir auch nicht um einen Lebenslauf, so einen tabellarischen, so einen Blödsinn, sondern wirklich einfach nur Prosatext zu meiner Person. Damit zu erkennen ist, was sind das für einer, mit dem ich da zu tun habe? Oder was ist das für einer? Ja? Also was ist das für ein Mensch? Ist der mir, ja, was der da so schreibt, liegt das mir? Das ist ja eine Art Vorverkauf, bevor ich den dann real treffe.
Da würde ich gerne nochmal nachbohren. Ich habe mich ja, als ich diese Praxisseite neu machen musste, eine Menge bei den sogenannten Mitbewerbern umgesehen. Was machen denn die anderen so? Ist ja auch völlig legitim, wenn man sich da die besten Ideen so zusammen mobst. Warum nicht? Und da gab es das ganz oft. Ich habe mich aber strikt geweigert, das bei uns zu machen. Nicht aus einer fachlichen Begründung heraus, sondern weil es mir missfiel, dass also ganz oft, gerade bei so, ich sag mal, Einzelkämpfer-Heilpraktikern, aber auch bei größeren Praxen, auch Schulmedizin, Zahnärzte, sowas, eben ganz oft von dem einen Arzt oder den zweien, die es sind, oder Heilpraktiker, gibt es eben eine Menürubrik zur Person oder Vita. Und weiß nicht warum, sei es irgendwie Ego-Kult oder so, mir hat es überhaupt gar nicht gefallen. Also ob der nur 66 da und da studiert hat und dann erst in Berlin die Ausbildung und dann da nach, weiß ich nicht. Also du hast ja auch eben gesagt, nicht tabellarisch. Wie stehst du denn dazu?
Also ich selber finde, das ist ja nicht eine Bewerbung wie bei einer Bewerbung, wenn ich mich um einen Job bewerbe. Sondern mir geht es darum, dass die Person sichtbar wird. Was allerdings nicht heißt, dass es nicht Sinn machen kann, reinzuschreiben, das sind die Ausbildungsgänge oder das sind die Seminare oder das sind die Weiterbildungen, die ich besucht habe. Warum? Weil auch da wieder, es gibt 6 oder 7 verschiedene Typen, die nach bestimmten Informationen suchen, wenn sie auf eine Webseite gehen. Und das sind immer verschiedene Zusammensetzungen. Der eine will eben wissen, wo habe ich studiert und welche Ausbildung habe ich gemacht und bei wem habe ich da meinen Zusatzkurs Implantate besucht oder habe ich überhaupt einen besucht und wie regelmäßig gehe ich zu Weiterbildung? Und der andere, den interessiert das gar nicht, der will eher die Patientenmeinungen sehen, wenn er eine Arztseite besucht. Und wieder ein anderer, den interessiert vielleicht, keine Ahnung, ob das die modernsten Behandlungsmethoden sind und ob er die versteht. Und diese Zusammensetzung, es geht nicht darum, was mir gefällt. Es geht darum, dass ich jedem dieser Typen, die es da draußen gibt, als potenzielle Besucher, dass ich jedem dieser Besucher die Möglichkeit biete, alles zu finden, was ihn interessiert.
Okay, und jetzt habe ich noch eine Kernfrage, weil genauso ist es mir gegangen. Ich habe diese Praxisseite gebaut und denke auch, okay, jeder, der viel lesen will, der wirklich wissen will, was erwartet ihn von Anfang an, was kostet das, alles, jede Frage, die wir auch nur irgendwie zu dritt sammeln konnten, ist beantwortet.
Ja.
So. Ne? Und einiges habe ich auch so mit so Slides gemacht, das heißt, du hast eine Überschrift, was passiert bei dem und dem Termin, dann klickst du und dann rollt das unten so raus, das heißt, dir kommt keine Bleibüste entgegen, sondern du hast die Möglichkeit, dir Inhalt sozusagen aufzuklicken, ja, auf einzublenden zusätzlich. Und dennoch ist mindestens von einem Viertel, wenn nicht einem Drittel der Leute, die es jetzt hier aus dem Bekannten- und Freundeskreis die Seite durchgeflöht haben, gekommen, oh, das ist viel zu überladen, das ist alles viel zu viel. Genau, weil ich eben an alle irgendwie denken wollte. Und da habe ich bis heute noch keine wirkliche Lösung. Ich habe natürlich diese Eingangsseite, diese Homepage, die Startseite, dann noch mal verkürzt und angepasst und habe noch so eine Rubrik auf einen Blick eingefügt, wo das alles noch mal ganz komprimiert steht. Ich habe auch Texte durchgeflöht, aber jetzt nicht massiv gekürzt. Und nun stehe ich da und sage, naja, die sagen, das ist zu viel, sagen das immer noch. Aber mein Gefühl sagt mir trotzdem immer noch, das ist okay. Wer das und das wissen will, der kann das rausfinden. Es muss ja keiner die blöde Bildergalerie mit 40 Impressionen aus der Praxis angucken. Muss ja keiner. Aber wer will, der soll können und aus. Jetzt bist du dran.
Für mich, also ich habe da ja auch eine Meinung zu und die muss erstmal ein anderer widerlegen. Meine Meinung ist relativ simpel. Wenn ich Leute frage, die nicht in meiner Zielgruppe sind, also Freunde, Bekannte, Familie, wen auch immer.
Sprich, bei uns könnte man fast sagen, Leute, die nicht krank sind.
Genau. Und die das Krankheitsbild nicht haben und die diese Beschwerde nicht haben und die das alles und denen sage ich, guck mal auf meine Webseite, die machen das ja, um mir einen Gefallen zu tun. Dann gucken die sich meine Webseite an. Aber die sind nicht im gleichen Zustand, in der gleichen Einstellung, Haltung wie jemand, der eben eine bestimmte Behandlungsmethode sucht oder ein bestimmtes Produkt sucht.
Sitzen also nicht auf dem gleichen Stuhl, um so beim Bild zu bleiben.
Und für die ist das natürlich immer zu viel. Ist ja egal, was das ist. Aber ich nehme noch mal mein Beispiel aus einer der letzten Folgen. Wenn ich mir eine Kamera angucke, dann ist das, wenn mich Kameras nicht interessieren, dann ist jeder Absatz zu lang. Wenn ich aber wissen möchte, ob ich 500 Euro für eine neue Kamera ausgebe, dann gibt's ja kaum genug zu lesen, bevor ich das mache, weil so leicht verdienen die meisten nicht ihr Geld, zu sagen, das ist egal, wenn die Mist ist, dann kaufe ich mir eben nächste Woche wieder eine neue. Mache ich ja nicht. Ja? Und die Leute, die es interessiert, glaube ich, lesen. Und meine Erfahrung mit den Leuten, die aus dem Direktmarketing kommen, also aus der Zeit, wo man eher Post benutzt hat als heute E-Mail und andere Dinge, die erfolgreichsten waren interessanterweise die extrem lange Direktmailing-Briefe verschickt haben. 20 Seiten lang, 30 Seiten lange Briefe.
Ich glaube, das hat jeder ja auch mal gesehen. Ne? Das gab es ja spätestens während der Börsenblase New Economy, dass man so Aktien-Newsletter abonnieren sollte, und da kamen ja auch wirklich richtige Werke an, wo man...
Richtige Broschüren, ja.
Also ja, lakonisch gesagt, die lagen wochenlang auf der Toilette, weil man sie nicht durch hatte, wenn man da saß.
Ja, und es kommt dazu, dass nur der die liest, den es wirklich interessiert. Und da können quasi, kann es gar nicht lange genug sein. Wenn es mich nicht interessiert, dann ist sozusagen jedes Ding zu lang. Und das ist, glaube ich, auch einer der Punkte. Der andere ist, dass man das natürlich heute im Internet viel besser testen kann als mit einer Broschüre. Bei einer Broschüre müsste ich eine Augenkamera haben und dann jemand aus der Zielgruppe und dann gucken, was der liest, was der nicht liest, ob er umblättert, ob er aufhört oder wie auch immer. Und selbst dann kann ich nicht sicher sein. Im Internet kann ich das ja messen. Es gibt ja unheimlich viele Möglichkeiten zu messen, wie Leute sich auf der Webseite verhalten. Auch vom kostenlosen Tools Google Analytics bis hin zu Bezahldiensten von eTracker.de aus Hamburg zum Beispiel. Also da gibt es Unmengen an Werkzeugen, mit denen ich sehen kann im Nachgang, was Besucher auf der Webseite tun, welche Seiten sie anklicken, welche Einstiegsseiten sie haben, wann sie aufhören, wann sie sozusagen abbrechen den Besuch. Und über die Zeit, wenn ich das beobachte, kriege ich auch mit, ob das geht, bis hin, dass ich, nun nicht in jedem Werkzeug, aber es gibt welche, die das können, jeder Besucher bekommt entweder die eine Version oder die andere Version zu sehen und kann dann irgendwann messen, welche Version erfolgreicher ist. Ist das zu verstehen? Also es gibt sozusagen eine Homepage mit langem Text und eine mit kurzem Text.
Also ich kann testweise sagen, immer wenn ein Besucher kommt, jedem zweiten gibst du den neuen Entwurf.
Gibst du sozusagen die Alternative zu der, die ich heute habe. Also es gibt wirklich Automatisierungsmöglichkeiten, dass ich zwei Versionen meiner Homepage testen kann. Und wenn die dann eben ein paar Wochen läuft, kann ich danach messen, was Kunden mehr motiviert zu klicken. Ja?
Obwohl auch hier gesagt sein muss, es ist leichter, sich da reinzuarbeiten, als man denkt in diese Statistiken.
Ja.
Trotzdem ist es nicht das Alleinseligmachende.
Nein.
Ich meine, mit der alten Praxisseite hatten wir das Problem, wir hatten halt richtig viele Besucher am Tag, ja, knapp dreistellig, aber die durchschnittliche Besuchszeit damals wohlgemerkt waren 40 Sekunden.
Ja, und was heißt das? Ich lese die erste Seite.
So, Moment, und da wusste ich, genau, die lesen die erste Seite und hauen dann ab. Ich wusste aber nicht, jetzt sieht's auch gerade anders aus bei uns, ist das vielleicht einfach das damals super schlechte Design? Oder ist es der blöde Text? Warum hauen die ab? Ich konnte es nicht rauskriegen.
Ja.
Heute ist es anders, ja. Aber heute habe ich ganz anderes Design und ganz anderen Text. Also kann ich auch nicht mehr sagen, daran hat es gelegen, gut, dass wir das anders gemacht haben.
Naja, wenn ich jetzt merke, das kann ich auf unserer Seite auch sagen, wie lange ist die Verweildauer auf den Webseiten, die ich habe, dann wird man immer wieder feststellen, dass ich im Internet eben Seiten habe, Besucher habe, die eben 15 Seiten sich ansehen und andere, die sich zwei Seiten angucken. Und das ist ja auch der Sinn, der auf der Homepage landet, sollte möglichst relativ schnell entscheiden können, reden die hier von mir und meinen Themen oder reden die von irgendwas völlig Fremden? Und reden die von mir, dann ist schick, dann klicke ich ja, weiterlesen und nee, dann gehe ich wieder zurück und dann ist gut.
Soll das partiell auch heißen, ich soll mir aus diesen 30 Sekunden Besuchern nichts machen?
Möglicherweise ist das sogar gut, weil jetzt wissen wir beide im Moment nicht, weil das erfordert dann, darüber können wir ja mal reden, wenn wir Google Analytics und andere Dienste uns ansehen. Woher das konkret kommt. Aber nehmen wir mal an, jemand macht eine Google-Suche und landet auf der Webseite aus irgendeinem bestimmten Grund.
Ja.
Dann hat er ja eine Suche eingegeben und war auf der Suche nach irgendetwas. Ich weiß jetzt nicht, wonach. Und er klickt jetzt auf die Auflistung, auf die Homepage von eurer Webseite, kommt da an und liest was und stellt fest, während er das liest.
Das war's nicht.
Nee, das will ich ja gar nicht. Und klickt wieder zurück. Was heißt denn das? Das heißt, die Homepage hat ihren Zweck erfüllt. Nämlich der da landete und suchte nicht nach dem, was er wollte, ist wieder weggegangen.
Es sei denn, es wäre so gewesen, dass der erste Eindruck von Design und Layout so mies ist, dass der gesagt hat, egal wie gut die sind, das will ich gar nicht sehen.
So gut können die gar nicht sein, wenn ihre Webseite so schlecht ist. Kann ja auch passieren, ja?
Was ich nicht behaupten will, aber es ist eine Theorie.
Aber es ist eine Theorie. So, die andere Theorie ist natürlich die, wenn ich jetzt merke, die Leute, die da suchen, kommen mit den Suchbegriffen, von denen ich durchaus glaube, dass die bei mir richtig wären. Und die hauen in Scharen wieder ab. Dann gucke ich mir natürlich an, was mache ich denn da eigentlich, ja? Was ist denn hier verkehrt?
Genau, da haben wir heute keine Zeit mehr für, aber für die, die das noch nicht wissen, man kann nämlich tatsächlich auch ohne große Mühe rausfinden, mit welchen Suchwörtern jemand uns gefunden hat. Das ist gar kein Geheimnis, sondern das können wir mitbekommen.
Genau, das ist kein Hexenwerk. Man kann unheimlich viel rausfinden, manchmal zu viel, wie ich finde, sodass man irgendwann verwirrt ist von den ganzen vielen Informationen. Vor allen Dingen, weil auch schon die Statistik sagt, ich brauche eine gewisse Menge von Besuchern, damit ich überhaupt
eine Tendenz feststellen kann.
Relevante Aussagen treffen kann. Ja, es kann eine Woche sein, da klicken 3 Leute auf den Button, dann sage ich, boah, guck mal, ganz toll, 30% klicken auf den Button, deswegen ist der richtig. Das war durch Zufall die 3 einzigen. Von den nächsten 990 Besuchern macht es kein Eins, ja. Dann habe ich aber vielleicht eine relevante Aussage, nämlich 0,3% ist viel zu niedrig, dann müsste ich den Button ändern. Also man muss aufpassen, dass man nicht zu schnell sagt, das ist alles gut oder Mist. Und da gibt es auch Möglichkeiten, dass man das in Alternativen berechnen kann. Aber das ist, genau wie du sagst, Andi, ein Thema von einer anderen Folge, wo wir uns ein bisschen im Detail das dann mal anschauen wollen.
Ja, als kleinen Rausschmeißer, ich hatte mich letzte Woche an einem Tag auch massiv gefreut über die vielen Zuläufe, bis mir auffiel, okay, die ganzen Leute, die ich gebeten habe, die Seite bitte mal anzugucken und durchzuchecken, das waren dann leider die. Also da kann man sich dann natürlich dummerweise auch ein bisschen täuschen und denken, man hat die super Seite, aber das wird, keine Sorge.
Ja, und wenn man Leute zu den, das ist auch was Tolles, weil daraufhin sieht man ja auch, ob das, wenn ich jemanden bitte, darauf zu gehen, also auch später, wenn ich Interessenten habe und sage, ich habe einen Artikel geschrieben, wollt ihr den lesen oder interessiert euch ein bestimmtes Thema und ich mache eine Aussendung, dann sehe ich eben auch, ob das überhaupt einen interessiert, was ich da mache oder ob ich so langweiliges Zeug immer verschicke, dass das gar keiner liest. Wenn ich also was Gutes, Spannendes schicke, dann kommt eben auch zusätzlicher Besucherstrom auf meine Webseite über meine E-Mail-Liste und darüber reden wir ja mal in einer anderen Folge. Also heute sind wir noch zu den Case Studies und über uns gekommen, wie ich denke. Wir haben noch das Kontaktformular und die kostenlosen Sachen, die man möglicherweise anbietet.
Mehrwert.
Den Mehrwert. Und dann haben wir im Prinzip das Gerüst für die Webseite schon mal erledigt.
Gar nicht schlecht.
Ja?
Dann gucken wir uns das nächste Woche wieder detaillierter an.
Genau.
Verabschieden uns bis dahin. Ihr wisst, wenn ihr Fragen habt, wenn was offen geblieben ist, wenn ihr irgendwo noch mehr zu wissen möchtet, ihr dürft gerne auf die Themengestaltung der Sendung Einfluss nehmen. Schreibt einen Kommentar in die Shownotes auf unserem Blog www.guerillafm.de oder ihr schaut direkt bei Toni und Petra rein, www.guerilla.de. Tja, bis dahin macht's gut. Wir sagen tschüss, danke, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Und Toni will noch sagen?
Ja, wie immer, eine gute Woche. Und nicht vergessen... Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.